Trotz Glatteis und Schneefall reisen wir von Deutschland nach China und in die Schweiz zum Weltwirtschaftsforum in Davos. Und es gibt unsere Sneak Peek aufs EZB-Treffen nächste Woche. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Carstens Corner, dem Podcast rund um Economics, Events und Entscheidungen. Mein Name ist Inga Fechner und am Mikrofon darf ich für diese Folge unseren Chefvolkswirt Carsten Czeski begrüßen. Hallo Carsten.
Na, hallo Inga.
Carsten, hast du Glätte, Eis und Schnee soweit gut überstanden?
Ja, bisher ja. Ich dachte so ein bisschen auch daran, dass ja irgendwie die Wetterprognostiker irgendwie auch nicht immer so gute Tage haben wie die Volkswirte. Ja, also an dem besagten Blitzeis, Glatteis-Mittwoch, als wir uns ja irgendwie alle zu Hause eingeschlossen haben, war es ja eher jedenfalls in und um Frankfurt herum eher nur ein Blitzeischen, aber nicht so richtig das große Drama. Der große Schneefall kam ja erst am Donnerstag, aber gut, ne? Ab und zu geht man wohl lieber auf Nummer sicher. Denn was ich so an den Bildern gesehen habe, gab es ja doch außerhalb von Frankfurt in anderen Teilen Hessens und auch vor allem im Süden doch schon ordentliches spiegelglattes Eis auf den Fahrbahnen. Also ja, irgendwie das schlimmste Drama waren wohl etliche Leute, die da eine ganze Nacht auf der Autobahn verbringen durften. Da saß ich doch lieber wohlbehütet im Trockenen und im Warmen zu Hause.
Ja, und ich finde, da muss man ja auch Deutschland doch tatsächlich mal loben, dass doch vollumfassend über diese extremen Wetterlage informiert wurde, auch wenn es dann hier nicht so schlimm war. Aber alle Handys haben hier gepinkt und mich gewarnt. Da war man auf jeden Fall aufs Schlimmste vorbereitet.
Ja, genau. Ne, das ist eine gute Meinung. Wir mögen ja alle, wir sind ja eher doch das Land der Angsthasen, heißt es immer so schön. Also wir sprechen darauf an. Ich hatte auch, ne, das hast du wahrscheinlich auch gecut, waren alle, also das ganze Handy war morgens voll mit Warnnachrichten am Abend davor schon. Ich hatte sogar eigentlich noch Termine an der Börse, die ich dann wirklich abgesagt habe, weil ich dann den Leuten erklärt habe, nein, ich kann also wirklich nicht kommen. Es wird eine spiegelglatte Fahrbahn geben, das hat keinen Sinn. Wir müssen das online machen, aber nein, ne? Ich denke, wir haben alle deutlich auch von der Pandemie gelernt, wie wir uns verhalten müssen, dass man auch von zu Hause aus arbeiten kann. Also ich nehme mal an, dass jetzt hier keiner irgendwie berechnen musste, was es jetzt für einen negativen Einfluss hat auf das Wirtschaftswachstum im ersten Quartal. Ich nehme mal das an, dass diese paar Tage jetzt mit Wintereinbruch relativ vernachlässigbar sein werden für die Wirtschaftsentwicklung im ersten Quartal.
Ja, apropos Wirtschaftsentwicklung, passt denn da die aktuelle Wetterlage dann auch zur wirtschaftlichen Lage? Also so kalt, rutschig, betrübt? Oder ist es wie diese Prognose jetzt gar nicht so ganz so schlimm wie befürchtet?
Ja, dann also denke ich dann doch eher so ein bisschen betrübter, ne? Wenn wir jetzt hier gerade aufnehmen, also bei mir kommt jetzt hier draußen gerade so ein bisschen sogar mal sowas, was wohl Sonne sein sollte, raus. So ist es um die deutsche Wirtschaft leider noch nicht bestellt. Ne? Wir hatten ja Anfang der Woche diese Schnellschätzung, da ist auch mal das jedes Jahr das gleiche Spielchen. Deutschland kommt dann immer schon Mitte Januar mit einer Schnellschätzung fürs gesamte Wirtschaftsjahr davor, in dem Falle 2023. Es gibt zwar noch keine einzigen harten Daten für den letzten Monat des Jahres, aber wir haben diese Schnellschätzung. Was kam raus? Gesamtjahr 2023 minus 0,3%. So, wenn man es dann auch noch korrigieren würde für Kalendereffekte, also über die Tatsache, dass es wie viele Arbeitstage es in dem Jahr gab, dann wären es nur in Anführungsstrichen minus 0,1% geworden. Also ja, ne, dieses Schrumpfen, kleine Rezession, da streiten sich auch wieder die Experten, darf ich das dann überhaupt Rezession nennen? Naja, gut, ich meine, ich darf es Rezession nennen, aber es ist natürlich eine sehr leichte, eine sehr schwache Rezession. Mir mehr am Herzen liegt es doch, wenn man einfach mal zurückschaut, dann, das ist jetzt das vierte Jahr seit Ausbruch der Pandemie und im Grunde genommen haben wir jetzt wirklich 4 Jahre, wenn wir mal den Durchschnitt sich anschauen, eine Stagnation gehabt. Also ganz leicht positives Wachstum in diesen 4 Jahren, aber eigentlich de facto eine Stagnation. Und das, denke ich, sagt viel mehr jetzt über den Zustand der deutschen Wirtschaft, nämlich, dass wir mittendrin sind in ja, einer Kombination von Strukturwandel, von all diesen exogenen Schocks, die externen Faktoren, die wir alle kennen, die wir nicht mehr hören wollen, die aber wirklich natürlich das Land immer wieder treffen. Das ist jetzt nicht so wie eine Rezession während der Finanzkrise, als dann mal die Wirtschaft mit mehr als 5% geschrumpft ist. Eine Stagnation ist was anderes. Warum doch immer noch betrübt? Weil ich doch schon denke, dass auch was wir jetzt so sehen, Proteste in Berlin, ja, die Streiks, an Streiks haben wir uns mittlerweile gewöhnt bei der Bahn, aber halt doch auch die Bauern, die demonstrieren. Das ist meiner Meinung nach doch halt einfach auch ein Zeichen von einer Wirtschaft, die über mehrere Jahre hinweg stagniert. Das passiert dann, weil Umverteilung schwieriger wird, weil es mehr Leute geben wird, die dann doch halt einen langsamen, stetigen Wohlfahrtsverlust erleiden. Und das sind dann eher so Sachen, die mich ein bisschen beunruhigen. Das wäre, würde ich jetzt erstmal durch den Anfang sehen, denn unsere eigenen Konjunkturschätzungen gehen ja nicht davon aus, dass wir jetzt dieses Jahr wieder starkes Wachstum bekommen werden. Also im Gegenteil, ich denke, wir werden wieder ein kleines, ganz leichtes Minus vor dem deutschen Wirtschaftswachstum sehen, 2024. Und damit wird halt auch die Unruhe, die Unzufriedenheit eher zunehmen. Und das ist, denke ich, wahrscheinlich am ja doch beunruhigsten. Und von daher ist es jetzt nicht nur irgendwie ein ganz kurzer Wintereinbruch, wie beim Wetter, um da nochmal drauf zurückzukommen, sondern doch eher so ein, ja, wie heißt denn immer schön bei den Wetterberichten, irgendwie ein Tiefdruckgebiet, was sich irgendwie über Deutschland festgesetzt hat.
Jetzt haben wir ja auch noch Wirtschaftsdaten aus China bekommen in dieser Woche. Und da stand ja dann doch ein, ich sage erstmal auf dem Papier, erstaunliches Wachstum von 5,2% zu Buche. Aber wie gesagt, auf dem Papier, ist die Zahl wirklich so gut oder muss man da ein paar Abstriche machen?
Ja, ist mal die Frage, muss man jetzt wirklich offizielle Statistiken anzweifeln? Im Falle Chinas sollte man das vielleicht machen. Ich meine, die deutsche Bundesregierung würde sich danach sehnen, dass ein Plan vom Anfang des Jahres auch sofort wahr wird. Ja, die chinesische Regierung ging ins Jahr 2023 mit der Zielstellung, das Wirtschaftswachstum sollte mindestens 5% sein und 5,2% bang, erreicht. Ja, tosender Applaus.
Wobei ich gelesen habe, dass die Statistikbehörde die Zahl für Dezember, also im Dezember für das Jahr 2022 gleich nach unten korrigiert hat.
Genau, aber das habe ich auch gelesen und aber da muss ich so ein bisschen nachdenken, okay, ist denn das jetzt auch eigentlich eine tendenziöse Berichterstattung, weil sowas passiert natürlich auch in westlichen Statistikbehörden, ja, dass einfach mal zeitreihen nach unten revidiert werden. In dem Falle, ne, passte das ganz gut, weil, ne, für die Leute, die das jetzt nicht irgendwie täglich machen, wenn ich das Wirtschaftswachstum im Jahr davor nochmal nach unten revidiere, habe ich eine niedrigere Basis, mit der ich dann das Jahr 2023 vergleiche und schwupps, wird mein Wirtschaftswachstum wieder höher. Das habe ich auch gelesen. Ich habe, auch wenn wir mit unseren Kollegen in Asien sprechen, die sind da jetzt nicht ganz so offensiv wie andere Experten, sagen aber schon, 5 ist doch ein bisschen zu hoch. Ich habe sogar mehr von anderen Experten gelesen, die dann meinen, dass eigentlich das tatsächliche Wirtschaftswachstum eher so bei 2% liegen würde. Ich meine, wenn wir uns mal anschauen, was da drunter liegt, unter der Oberfläche, also ob es ein 5,2, was auch immer ist. Wir sehen, das haben wir auch gesehen Anfang der Woche, ja, dass zum Beispiel die Immobilienpreise in China nochmal weiter gesunken sind, dass wir immer noch eine Deflation haben. Das spricht also auch gegen so ein starkes Wirtschaftswachstum. Der Immobilienmarkt hat immer noch keinen Boden gefunden, die Korrektur geht weiter. Angesichts der Tatsache, dass doch auch so viele Chinesen in Immobilien investiert haben, ist es zweifelhaft, ob dann wirklich der Privatkonsum so stark war, wie er jetzt von der Statistikbehörde wiedergegeben wurde. Ja, man würde dann eher denken, okay, die ganzen Leute mit ihren Immobilien haben jetzt halt Vermögensverluste und geben deshalb vielleicht ein bisschen weniger Geld aus. Wir haben auch gesehen, das kann man auch sehen, ja, bei den die Exportzahlen, die gingen ein Stück runter 2023 im Vergleich zu 2022. Also ich denke, es ist egal, was jetzt die offizielle Wirtschaftswachstumszahl fürs Gesamtjahr gewesen ist. Fakt ist, China ist immer weiterhin noch nicht jetzt wieder dieser starke Motor der Weltwirtschaft. wir merken davon halt in Europa herzlich wenig. China wird uns aktuell nicht helfen, um jetzt dieses Tiefdruckgebiet in Deutschland hinter uns zu lassen. Wir werden halt leider Gottes uns irgendwie selber wieder aus diesem Wirtschaftssumpf herausziehen müssen.
Könnten da nicht große Impulse kommen vom Weltwirtschaftstreffen in Davos, das ja gerade diese Woche stattfindet? Letztes Jahr ging es ja da um die Polykrisen und dieses Jahr läuft die Konferenz unter dem Thema Building Trust, also Vertrauen wiederherstellen. Schönes Motto, kann das was werden?
Ach ja, gut, wir waren ja beide noch nicht da, also ich war noch nie in Davos, weiß nicht, ob du ja vielleicht mal bei deinen exklusiven Bergreisen mal vielleicht so als Tourist da gewesen bist. Es ist natürlich nur der reine Neid, der jetzt der hier spricht. Also ich warte eigentlich immer noch auf die Analyse, die mir mal zeigt, dass Davos wirklich irgendwie die Weltwirtschaft verändert hat. Ja, also ich meine, wir müssen, also weil darum geht es, die ganzen großen Wirtschaftschefs, Politiker, andere Experten treffen sich da alle. Ja, das, also offiziell rechtfertigt man das ja immer. Wenn ich irgendwie all die Leute einzeln treffen wollen würde, dann müsste ich um die ganze Welt reisen, dann dauert das viel länger. Also hier habe ich irgendwie die große Möglichkeit, um viele wichtige Leute in einer Woche einfach zu treffen. Möglich ist es. Ich habe keine Ahnung, wie die Terminkalender von den einzelnen Leuten aussehen, ob das dann wirklich so ist. Da werden bestimmt deutliche Geschäfte gemacht. Da werden vielleicht auch ein paar Investitionen eingetütet. Da wird vielleicht auch ein bisschen Verständnis füreinander gebracht. Definitiv. Die Kriege, geopolitischen Konflikte werden auch da nicht gelöst werden, denn die wichtigsten Akteure bis auf Herrn Zelensky, sind ja gar nicht da gewesen. Ja. Also ich finde es schön und gut und es ist ein mega Medienzirkus. Es muss ein super Impuls sein für die Schweizer Wirtschaft. Wenn man sich so die Hotelpreise und Restaurantpreise anschaut, so wie sie jedenfalls von Medienvertretern berichtet werden. Also mega, mega Impuls für die Schweizer Wirtschaft. Das ist jetzt meiner Meinung nach nicht, weil sonst hätten wir die ganzen Krisen in den letzten Jahren nicht gehabt, wenn Davos irgendwie wirklich so ein Durchbruch bringen würde auf der Weltbühne. Also schön und gut, vielleicht ein paar Investitionen, die das ein oder andere Unternehmen besser machen. Ich habe auch gelesen, das wird auch gelesen, von einigen deutschen Medienvertretern, dass jetzt Davos wohl auch den Abstieg Deutschlands nochmal gezeigt hätte, weil halt deutschen Politikern auch nicht mehr irgendwie die Hauptbühne geboten wurde. Und dann ging, glaube ich, war jetzt irgendwie Robert Habeck, der jetzt nur noch auf dem Panel saß mit einer dänischen Ministerin und dann halt nicht mehr mit den Großen des Weltgeschehens. Das wurde jetzt so als Beispiel herangezogen, dass es halt auch nochmal mit Deutschland weiter bergab gehen würde. Tja, keine Ahnung. War es nicht letztes Jahr oder im Jahr davor, dass Olaf Scholz dann noch eine große Rede gab über Deutschlandgeschwindigkeit? Da ist ja halt auch nicht so viel Geschwindigkeit bei rausgekommen. Also ich denke, eine schöne Geschichte. Bestimmt spannend, uns mal gesehen zu haben, jetzt irgendwie nicht der Faktor, der irgendwie unsere Prognosen verändern wird. Was es natürlich wohl gemacht hat, ja, um jetzt mal noch diesen Übergang hinzubekommen, es waren ja irgendwie gefühlt auch alle Mitglieder der EZB da und alle haben wirklich irgendwie mit Medienvertretern reden müssen. Also ich habe mich gefragt, warum habt ihr nicht gleich das EZB-Treffen von nächster Woche einfach mal in Davos schon gemacht? Ja? Weil es gab ja irgendwie kein Mikrofon, keine Kamera, in die nicht irgendein EZB-Mitglied gesprochen hat. Natürlich auch wie so schön mit unterschiedlichen Meinungen. Aber vielleicht war das dann das Wichtigste von Davos, dass wir ein bisschen mehr über die EZB erfahren haben.
Ja, was haben wir denn erfahren? Und die EZB-Minutes vom letzten Treffen wurden ja auch veröffentlicht. Jetzt ist natürlich das erste Treffen im neuen Jahr. Was wird passieren?
Ja, also das, ich dachte, weil eigentlich gibt es ja diese, diese Ruheperiode der EZB, also vor einem Treffen, meistens ist es in der Tat nur eine Woche. Ich dachte so bei mir, warum verlängert ihr nicht diese Ruheperiode oder Schweigeperiode mal ein bisschen länger? Dann hätten wir nicht so viele unterschiedliche EZB-Mitglieder gehabt. Also ich bekomme ja von einem der beiden großen Nachrichtenagenturen immer die ganzen Headlines in meine Mailbox, und das überschlug sich dann immer wieder, ja, XY sagt, Zinssenkung kommt zu früh, wird später kommen, sie wird kommen, aber wir sagen nicht wann oder wir wissen nicht wann, also es gab wirklich, das überschlug sich permanent. Dann hatten wir dann am Mittwoch dann ja eigentlich Christine Lagarde, die dann irgendwie dachte, okay, Gott, jetzt hat jeder was gesagt, jetzt muss ich auch mal was sagen. Und auch, weil natürlich die Märkte schauen vor allem auf Frau Lagarde, und hat dann eigentlich gesagt, naja, die Zinssenkung, die wird kommen, sehr wahrscheinlich im Juni. Und erstens super, weil wir das natürlich auch schon seit ein paar Wochen eigentlich sagen, immer klasse. Nur andererseits dachte ich, okay, war das jetzt wirklich nötig? Ja, denn wir haben ja jetzt schon seit Wochen dieses Spielchen gehabt, die Märkte erwarten, die haben teilweise erst schon, weil wir hatten bis vor ein paar Tagen, dass ja eigentlich eingepreist war, dass es im April die erste Zinssenkung geben wird. Und ich dachte mal, warum? Ja, was ist der Grund dafür? Ich meine, Inflation ist immer noch zu hoch. Inflation wird wahrscheinlich in den ersten Monaten erstmal steigen. Ja, Wirtschaftswachstum ist nicht so doll, aber das weiß die EZB auch. Und solange wir nicht in einer schweren Rezession sitzen, denke ich, wird die EZB weiterhin erst dem Inflationsziel hinterher eilen oder versuchen, das zu erreichen, bevor sie sich halt um die Konjunktur kümmert. Und es gab diese große Diskrepanz auch zwischen dem, was EZB-Vertreter ja schon vor Davos gesagt haben, nämlich immer wieder das Gleiche, ist zu früh im Laufe des Jahres, Mitte des Jahres, irgendwann 2024, eine erste Zinssenkung, aber nicht so früh. Und das hat Lagarde eigentlich dann erstmal so ein Zeichen gesetzt, ich weiß nicht, ob es nötig gewesen wäre, hätte man auch sein lassen können, sollen wir noch die Märkte spekulieren lassen, stört die EZB ja nicht wirklich. Die Protokolle der EZB-Sitzung haben noch gar nicht über Zinssenkungen gesprochen. Ja, das war ja auch nochmal interessant. Also es wurde wirklich überhaupt nicht thematisiert. Was besprochen wurde, war, und das war eigentlich auch schön aus den Protokollen nochmal heute nochmal rauszulesen, dass halt doch die EZB ein bisschen vorsichtiger geworden ist, was den Konjunkturausblick angeht, dass die EZB auch jetzt endlich mal diese Diskussion hatte, und das haben wir ja auch hier in dem Podcast schon immer wieder thematisiert, dass es vielleicht doch auch eine strukturelle Schwäche der europäischen Wirtschaft geben könnte und nicht nur immer diesen reinen Zyklus, den sie ja normalerweise immer beschreibt. Also es stand drin, dass jetzt wohl in den Prognosen das Potenzialwachstum nach unten revidiert wurde, dass man eine Diskussion darüber hatte, ne, inwiefern es doch diese Wachstumsschwäche strukturell sein könnte. Dann wurde auch nochmal deutlich gemacht, dass man ja die Inflation auf dem richtigen Wege sieht, aber man noch lange nicht da ist, also man noch lange nicht am Ziel angekommen ist. Und also all diese Faktoren, die sich ja jetzt auch in den letzten 6 Wochen nicht stark verändert haben werden. Also für nächste Woche, ja, wenn wir dann das EZB-Treffen haben, ich bin jetzt eigentlich ein bisschen auch gespannt, was Lagarde noch anderes sagen möchte, als was jetzt in Davos gesagt wurde. Man wird sich eigentlich nochmal über den Zustand der europäischen Wirtschaft austauschen dann. Wir wissen, was es gibt. Es wird sich an der Analyse wenig verändern. Ja, Konjunktur, wenn überhaupt, tendenziell schwächer. Inflation immer noch zu hoch und wahrscheinlich in den kommenden Monaten auch aufgrund zum Beispiel Suezkanal, dieser neuen Lieferkettenprobleme, tendenziell wieder nach oben. Also überhaupt kein Grund, um über Zinssenkungen nochmal zu sprechen. Und dann ist halt die Frage, was wird dann kommuniziert während der Pressekonferenz? Ich hoffe mal, dass sich die EZB und Christine Lagarde nicht dazu hinreißen lassen, um irgendwie nochmal wieder neue Forward Guidance zu geben. Ja, das hat halt wenig Sinn, denn wir haben ja immer wieder, oder ich mache da auch immer wieder blöde Witze drüber, ne? Ich meine, die EZB-Präsidentin ist die EZB-Präsidentin und nicht die EZB-Watcherin. Und von daher denke ich, ist es wirklich nicht Aufgabe der EZB-Präsidentin, um Prognosen abzugeben, wann es dann zu irgendwelchen Zinsschritten kommt. Ja, wir erinnern uns nochmal, ich habe nochmal rausgesucht heute, 10. November 2023, Christine Lagarde wird zitiert mit den Worten, dass die EZB in den kommenden Quartalen nicht den Zins senken wird. Ja, so, und das ist halt immer die Gefahr, wenn ich als Notenbankpräsident zu deutlich bin, weil ich irgendwie mich dazu hinreißen lasse, irgendwelche Prognosen abzugeben in einer wirtschaftlichen Welt, die sich permanent ändern kann, dann fliegt mir sowas um die Ohren und es ist nicht irgendwie eine Geschichte, in der ich mehr Glaubwürdigkeit erreiche. Ich denke, die EZB wäre besser beraten, einfach zu sagen, okay, was sind denn so die Bedingungen, was muss die EZB sehen, um dann gegebenenfalls über eine Zinssenkung zu sprechen. Da haben auch die Märkte und auch die ganzen EZB-Watcher viel mehr dran, als jetzt irgendwelche Aussagen von, ob das nun Lagarde ist, ob das jetzt irgendwelche anderen nationalen Notenbankpräsidenten sind, wann denn nun der erste Zinsschritt kommen könnte. Aber gut, das ist halt auch nur meine kleine persönliche Meinung.
Heißt aber in jedem Fall, dass es nächste Woche beim EZB-Treffen trotzdem spannend sein könnte und dass dann natürlich auch im Podcast darüber wieder geredet wird.
Definitiv.
Ja, klasse. Dann Carsten, herzlichen Dank für deine Einschätzungen. Damit sind Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hoffentlich gut gerüstet für die nächste Woche. Dann hören wir uns zur EZB. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal.